Hallo und herzlich willkommen zum Elon Time Podcast. Dies ist die 13. Episode. Wir haben heute Mittwoch, Donnerstag? Was haben wir nochmal?
Heute haben wir Mittwoch.
Heute haben wir Mittwoch, den 17. Juni. Wir nehmen auf gegen 21 Uhr abends. Der ja, aufmerksame, geneigte Hörer hat vielleicht festgestellt, dass wir das jetzt gerade hier mit der 13. Folge anmoderiert haben. Dabei ist es doch eigentlich erst die 12. Folge. Aber das hat mit der internen Zählung nicht nur bei Apple Podcasts, sondern bei vielen Podcast-Playern zu tun. Die zählen den Trailer als separate Episode und insofern wird da manchmal dann, also wir haben uns gedacht, wir holen jetzt mal auf, wenn da vorne eine 13 vorweg steht, dann soll es auch bitte die 13. Episode sein. Insofern überspringen wir quasi die Markierung 12. In dieser Woche, wie immer, dabei auf der einen Seite der Leitung in Gelsenkirchen, das bin ich, Silas Borowi. Und aus Grünheide dazu geschaltet, auch wie in jeder Woche, der liebe Albrecht. Hallo.
Hallo, 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 guten Abend.
Wir haben in der letzten Woche einen sehr angenehmen roten Faden gehabt und konnten uns dann von Punkt zu Punkt an der Timeline entlanghangeln. Das haben wir diesmal nicht.
Ja, diesmal haben wir es ein bisschen aufgelockert und werden da spontan von einem zum nächsten hangeln.
Also ist im Grunde so ein bisschen wie damals, als man dann mit ein paar Mark 50 zur Trinkhalle gegangen ist und sich eine bunte Tüte bestellt hat. Man hat dann geguckt, was so oben liegt und dann das genommen, was man gerade am meisten mochte. So machen wir das heute auch. Wir haben unser Pad vollgeschmissen mit ganz vielen Notizen und wenn uns etwas ins Auge springt, was jetzt super gut zu dem passt, was wir sagen oder was wir auf jeden Fall noch loswerden sollen oder loswerden wollen, in dieser Stunde, dann stürzen wir uns drauf, oder?
Jo, lass uns das so handhaben.
Jo. Siehst du denn schon ein Bonbon, das dir besonders entgegenleuchtet auf dem Bett?
Naja, schon. Ich habe jetzt in der vergangenen Woche mitbekommen, dass das Startfenster für die Mars 2020 Mission Perseverance bekannt gegeben wurde. Das ist der 20. Juli. Oh Gott, da muss ich selber nochmal schnell reingucken, ob es tatsächlich der 20. Juli ist. Und finde ich das so schnell? Ja, 20. Juli soll der neue Mars Rover dann von Cape Canaveral aus starten. Und das finde ich spannend. Da habe ich richtig Bock drauf, das zu verfolgen. Und dann im nächsten Jahr, ich glaube im Januar, Februar nächsten Jahres soll er dann auch dort landen. Und dann können wir uns wieder gespannt vor unsere Fernseher setzen und gucken, ob der tatsächlich auch gut ankommt, der gute Rover.
Der Rover, wenn der, also ich wusste auch gar nicht, dass es jetzt so bald ist, also das ist ja dann nächsten Monat, der ist ja dann wirklich eine ganze Zeit unterwegs, ne? Also bis Februar, da hat er ein bisschen Zeit.
Ja, richtig. Ich gucke nochmal, ob die Information tatsächlich richtig ist. Ich habe das dann immer nur so im Hinterkopf. Aber ein halbes Jahr, ja, 18. Februar, genau, wird der Rover dann die Mars-Atmosphäre erreichen.
Ja, wenn ich mich jetzt
und dann mit eintreten.
Meinen Fingern hier nicht ganz grob verzählt habe, sind das so 7 Monate ungefähr. Mhm. Aber ich glaube, das war auch immer so das Zeitfenster, was ja angesagt war für so eine Mars-Mission, die dann auch irgendwie, ja, das ist, glaube ich, Standardzeitfenster. Ich glaube, für Menschen ist es irgendwie ein bisschen länger, weil man die ja nicht so hart dran nehmen kann, wie jetzt so ein Stück Metall. Also gerade, wenn es so um Beschleunigung geht oder sowas, da geht man dann irgendwie ein bisschen vorsichtiger mit um. Oder auch Deacceleration. Das darf man ja nie vergessen. Vertun sich ja, glaube ich, die meisten. Auch ich habe da lange für gebraucht. Jedes km/h, was man auf dem Weg zum Mars aufbaut, muss man auch wieder abbauen. Also
richtig. Und du musst ja gut überlegen, wie viel Treibstoff nimmst du mit, um das Ganze wieder abzubremsen. Und von daher ist es dann immer ganz klug, bestimmte Flugbahnen dann doch einzulegen, damit das dann auch wieder gebremst wird, ohne dass man irgendwie Treibstoff verbraucht und somit er dann auch Gewicht spart.
Ja. Steht auch dabei, du wirst ja den Artikel ja wahrscheinlich gerade aufhaben, welche Trägerrakete da zum Einsatz kommt. Das würde mich nochmal interessieren.
ULA Atlas 5 Booster verwendet.
Genau. Hatten wir eigentlich gerade in der Pre-Show schon drüber gesprochen. Ich erzählte von der Werkstour, die Destin Sandlin, ein YouTuber, durch die ULA-Fabrik gemacht hatte, und im Hintergrund stand ja eben der Mars Rover. Insofern ergibt das Sinn, wenn der bei ULA in die Rakete eingepackt wird, dass der auch mit ULA fliegt. Können wir ja gerne nochmal in den Shownotes verlinken.
Ja.
Die zeigen da ein paar sehr große CNC-Fräsen mit den Muster in Raketenaußenhüllen geritzt werden. Also sehr spannend.
Gucke ich mir nachher auf jeden Fall mal an. Und jetzt am 22. Juni, also in wenigen Tagen, ist es dann soweit, dass das Raumfahrzeug, meine Güte, dann auch auf die Atlas 5 Rakete aufgebaut wird oder eingebaut wird. Und dann, ja, warten wir nur noch einen Monat ab und dann geht's auch schon los.
Jetzt ist das ja, also ich habe in Erinnerung, dass wir ja auch schon 2 oder vielleicht 3 Rover verschlissen haben auf dem Mars. Ich habe die damals tatsächlich gar nicht so sehr verfolgt. Ich weiß es nicht, ob ich den insbesondere so spannend finde, einfach weil ich mich hier in letzter Zeit ein bisschen mehr damit auseinandersetze. Oder weil da ja nicht nur ein Rover bei ist, sondern da ist ja auch ein kleiner Helikopter mit dabei.
Ja, eine kleine Flugdrohne, richtig. Und wir hatten eben auch nochmal nachgeguckt, wie groß die tatsächlich ist, und die Flügelspannweite liegt bei 1,20 Meter und das ist ja nicht ohne. Aber man muss natürlich daran denken, die Marsatmosphäre ist eine ganz andere als die Erdatmosphäre, und von daher ist die Proportion des Flügels oder der beiden Propeller dann, wenn man das mit dem eigentlichen Baukörper vergleicht, dann um einiges größer.
Die Drohne, ich weiß gar nicht, die wird die separat abgesetzt? Da wäre ich jetzt tatsächlich überfragt, aber sie ist auf jeden Fall dabei. Wurde nicht vergessen.
Was meinst du mit separat abgesetzt? Ob die aus dem...
Ja, also das ist ja, wir sagten ja gerade, wenn die zum Boden wollen, dann ist es ja so, dass die quasi auf den Boden zusteuern und das letzte Stück wird ja dann irgendwie abgebremst. Und ich meine, dass es ja bei den letzten Missionen dann schon immer so war, dass du so eine Art... Ja, so eine Plattform hast, an der der Rover festgemacht ist, und die verfügt über Schubdüsen, und der fällt jetzt quasi dann Richtung Boden, und dann setzen diese Schubdüsen ein, und den Rover Airbag, die letzten Meter, der so Airbag-mäßig genau, abzubremsen und den dann auf der Oberfläche hinzustellen. Und ich hatte mich jetzt gerade gefragt, ob die Drohne dann Teil des Rovers ist. Ob die dann quasi so damit eingebastelt ist, dass die dann quasi von einem Rover aus startet, oder ob das ein separates Stück Hardware ist, was runtergebracht wird. Aber da werden wir spätestens, wenn wir uns den Livestream anschauen, mit Sicherheit nochmal was erfahren. Oder ansonsten dann, allerspätestens, wenn sie landet.
Richtig. Ich gucke mir hier gerade mal so eine Grafik an vom Mars Rover, aber da kann ich ihn so zumindest recht fix nicht entdecken.
Ja.
Aber das muss nichts heißen.
Für alle, die sich vielleicht dafür interessieren, wie so der Entwicklungsprozess der Drohne aussieht, da gibt es auch eine reich bebilderte Kurzdoku von Derek Muller zu. Ist ein australischer YouTuber, der beim Jet Propulsion Laboratory gearbeitet hat, also der Einrichtung, die eben für die Entwicklung und für den Bau dieser Rover und auch dieser Drohne eben zuständig war. Und ich finde, da werden auch solche Sachen geschildert, wie du gerade sagtest, die Flügelspannung. Weite muss ja so groß sein, weil eben die Atmosphäre so dünn ist, und dass dann tatsächlich da eine große Vakuumkammer ist, wo man die Luft abziehen kann, um Marsatmosphäre zu simulieren und dann zu versuchen, die Drohne so zu programmieren, dass sie da drin fliegen kann, weil es ist ja kein Mensch dran. Das darf man ja auch nicht vergessen. Es ist ja am anderen Ende der Leitung kein Mensch, der in Echtzeit diese Drohne steuert. Das ist ja größtenteils autonom. Ne?
Ja, das ist schon interessant. Ja.
Hast du Das kann ich gerade nochmal teilen, ansonsten nachgucken. Die Signallaufzeit zum Mars, das war ja auch nicht unerheblich, ne?
Ja, ist richtig. Weshalb man natürlich dazu übergeht, auch die Fahrzeuge, wie du ja gerade sagtest, auch autonom zu steuern. Und das
Bodenstation Mars etwa 14 Minuten. Also da ist dann von so einer Standarddrohne, wie man die hier auf der Erde fliegt, ist der Akku dann schon fast leer, bevor ich hier auf der Erde das Signal bekomme, dass sie gestartet ist. Ja. Aber gut, ach, das kommt ja dann noch dazu. Moment. Das ist ja genau ein Weg 7 Minuten, zwei Wege 14 Minuten und dann muss man natürlich auch dafür sorgen, dass nichts im Weg ist, ne? Also, dass nicht der Mars dann zufällig auf der anderen Seite der Sonne ist oder sowas, dass man da durchfunken müsste oder sowas. Oh Mann, ja gut.
Aber ich stelle mir das so vor, ich meine, ich fliege auf dem Gigafactory Berlin-Gelände auch mit der Drohne und die Drohnen haben ja heutzutage auch viele Möglichkeiten, auch autonom Entscheidungen zu treffen, ob sie jetzt da in den Baum reinfliegen sollen oder nicht. Und da werden die Drohnen der Zukunft sicherlich auf dem Mars auch solche Eigenschaften haben und dann auch entscheiden, ob sie gegen den kleinen Hügel da fliegen oder nicht.
Am Stein und, hängen bleiben oder
am
nicht?
Am Stein hängen bleiben, genau. Ja. Und da verspreche ich mir viel von.
Ja, vor allem da werden ja, was sind das jetzt eine 20, also ich weiß nicht, wann die Entwicklung angefangen hat, aber da wird ja auch entsprechend aktuelle Hardware mit an Bord sein. Und ich denke, da werden einige coole neue Videos, ich weiß es nicht, aber zumindest Bilder von der Marsoberfläche nochmal in Richtung Erde gesandt werden.
Ja, und ich meine, die Drohne ist jetzt dazu da, um auch einzuschätzen, wie durch welches Terrain der Rover fährt und welche Route vielleicht am ehesten eingeschlagen wird. Und da kann ich mir vorstellen, wenn die beiden Geräte gut miteinander zusammenarbeiten und dann auch autonom oder per künstlicher Intelligenz einen Idealweg vorgeschlagen wird, dann kann das miteinander ziemlich gut funktionieren. Ne?
Ich glaube, dass das auch durchaus die, je nachdem wie lange die Drohne hält, das weiß man jetzt natürlich nicht, aber dass das auch die Lebenszeit insgesamt der Geräte verlängern kann. Weil soweit ich mich erinnere, war das ja beim Rover schon immer ein Problem, dass man jetzt nicht so richtig einen Überblick davon hatte, wo man jetzt genau langfährt. Und wenn man dann in unwegsames Gelände kam und sich da die Räder kaputt gefahren hat oder sowas, dann hat das ja die Bewegungsfreiheit doch auch teilweise massiv eingeschränkt. Ne?
Oh ja, da hat man ja auch ziemlich verrückte Bilder gesehen von den Rädern, die dann nach 2-3 Jahren auch schon ziemlich kaputt waren.
Ja, ja.
Sich in Luft aufgelöst haben, kann man fast sagen.
Ja. Aber da, wir sagten gerade, die Drohne an sich ist schon kein kleines Gerät. Man muss sich auch immer wieder vergegenwärtigen. Auch so ein Mars Rover ist jetzt kein kleiner Gerät. Das ist jetzt kein ferngesteuertes Auto. im Maßstab, weiß ich nicht, 1:16 oder was, sondern das sind, die sind schon groß. Also so mannshoch, wenn die ihre Kameras dann nach oben ausgefahren sind. Ragen die
also Smart-Größe hat man beim.
Okay, ja.
Hat man ja immer so gesagt, ne?
Ja, das ist schon ordentlich.
Und der Rover Perseverance ist ja ähnlich groß wie Curiosity.
Ja, ich vermute, die haben ja auch eine ähnliche Aufgabe, ne? Oder ähnliche,
die, ähnliche Plattform, genau.
Ja, genau. Wunderbar. Dann, wie gesagt, machen wir das hier mal schöne Häkchen dran. Da würde ich dann von hier aus weiterspringen. Bleiben wir vielleicht mal im Space-Bereich. Wir hatten in der letzten Woche, wie gesagt, schon hatten wir ja relativ intensiv über den Start der Crew Richtung ISS berichtet auf der SpaceX Falcon 9 an Bord der Crew Dragon. Also letztlich der erste Erfolg einer kommerziellen Möglichkeit zur ISS zu fliegen. Und du hattest jetzt in der Woche aufgetan einen Bericht im Tagesspiegel. Da macht man sich ja vielleicht zunächst erstmal gar keine Gedanken drüber, wonach Roskosmos, die russische Weltraumorganisation, jetzt natürlich alternative Einnahmequellen suchen muss. Warum das?
Naja, so ein Sitzplatz für einen Astronauten hat die NASA immer 80 Millionen gekostet pro Start und das ist nicht wenig. Und das Geld geht Roskosmos jetzt natürlich flöten, weil die Amerikaner mit SpaceX ins All fliegen. Und somit schauen sie sich jetzt nach alternativen Einnahmequellen um. Und das werden vor allem auch Starts sein für irgendwelche Satelliten, aber auch touristische Flüge zur ISS.
Ich muss sagen, ich halte die Soyuz da tatsächlich sehr geeignet für, weil die ja eine unfassbar hohe Zuverlässigkeit aufweist. Also die ist ja so oft schon geflogen und ich meine, die Fehlerrate ist irgendwo im unter 1%, meine ich mittlerweile sogar. Und insofern kann man da mit Sicherheit dem ein oder anderen Hobby-Astronauten oder dem Besucher der ISS ja schon eine gewisse Sicherheit auch verkaufen. Ne? Also die kann man, glaube ich, schon einpreisen. Wohingegen ja beispielsweise die Falcon 9 hat, glaube ich, eine 97% Sicherheit. Das sind alles hohe, also die letzten Prozent sind ja immer die, die man am schwierigsten kriegt irgendwie. Aber ich denke, das ist durchaus so ein Verkaufsargument für eine Soyuz. Und ich weiß gar nicht, wie es die ESA in Zukunft handhaben wird. Oder auch die JAXA, also die japanische Weltraumorganisation, die Kanadier. Der Flug zur ISS wurde ja jetzt in gewisser Weise marktwirtschaftlich liberalisiert. Und das wird durchaus den Markt aufmischen, wenn Boeing noch dazukommt, allerspätestens, denke ich jetzt. Ne?
Ja, wobei ich weiß gar nicht, wofür diese 80 Millionen sind. Sind die auch für Ausbildung oder ist das nochmal extra? Weil, wenn ich mich recht erinnere, Anousheh Ansari ist ja damals, ich weiß gar nicht, ich glaube 2006, auch zur ISS geflogen und hat damals 16 Millionen Euro bezahlt, um zur ISS zu gelangen.
Ich guck mal, wir haben.
Da sind ja 80 Millionen eigentlich um einiges mehr.
Ja, das ist doch das Schöne. Wir können doch hier gerade einmal kurz gucken, was wir hier an Soyuz. So, also wir haben hier einen Dollarpreis. Also ich vermute, dass die Ausbildung mit drin ist. Also ich denke von vorne bis hinten, also du kommst quasi als Wissenschaftler oder als Tourist kommst du dann da in die Einrichtung, wirst ausgebildet und fliegst dann zum Mond.
So weit sind wir noch nicht, lieber Silas.
Nein, den Mond haben wir touristisch noch nicht erschlossen. Also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, lasst euch nicht irritieren. Das kommt noch. Wir sind jetzt erstmal dabei, die ISS touristisch zu erschließen. Aber hier steht jetzt ein pro Sitz, also per Seat, Kost von 86 Millionen US-Dollar. Ich vermute, dass da die ganze Infrastruktur und sowas mit bei ist.
Das sagt jetzt der Tagesspiegelartikel zwar nicht, aber ich kann mir das auch nicht anders denken.
Ja, also das war jetzt zumindest das, was ich hier im, das steht jetzt hier im Forbes Magazine vom 9.04.2020. Dann habe ich parallel nochmal kurz aufgemacht, dass, also Roundtrip darf man ja auch nicht vergessen, ne? Also ISS hin und zurück. Das gleiche, jetzt habe ich nochmal hier die Zahlen für die Crew Dragon. Crew Dragon is expected to cost, also scheinbar ist das noch nicht voll eingepreist, das ist jetzt Business Insider hier, 55 Millionen US-Dollar. Und Starliner, ein Sitz im Starliner ist hier Roundtrip angegeben mit etwa 90 Millionen US-Dollar.
Da gehört wahrscheinlich auch immer mit dazu, wie lange du dann eigentlich auf der ISS bleibst.
Meinst du? Weil im Grunde, wenn, also die haben ja die Expeditionszeiten massiv verlängert im Laufe der letzten Jahre. Also die bleiben ja, ich würde mal sagen, mittlerweile in der Regel über ein halbes Jahr da oben. Und dann ist es ja so, dass quasi eine Crew-Kapsel, also welche jetzt auch immer, ne, also ob Starliner, Crew Dragon oder Soyuz, die Kapsel kommt ja mit frischen Astronauten und nimmt dann quasi die alten wieder mit zurück. Und insofern glaube ich, dass die, dass da wirklich, also von Seiten, also wenn wir auf die Kapsel gucken, also auf Crew Dragon SpaceX-mäßig, auf Starliner Boeing-mäßig oder auf Soyuz Roscosmos-mäßig, zählt, glaube ich, tatsächlich nur der An- und Abflug zur ISS. Ich weiß nicht, ob in die Kosten der Aufenthalt, also das wird beim Touristischen natürlich.
Du meinst, ja, genau, da du sprachst jetzt von den Astronauten und genau, ich meine die Touristen, da wird man halt gucken, wie lange die da tatsächlich da oben sind und danach auch dann den Preis verhandeln. Weil ich auch gerade sehe, dass halt unterschiedliche Leute auch schon oben waren, die dann aber auch unterschiedliche Preise gezahlt haben. Wobei jetzt hier nicht aufgelistet ist, wie lange sie dann immer oben waren. Und da hat Frau Ansari halt 16 Millionen für ihren Raumflug bezahlt und einen Charles Simony 25 beziehungsweise 35 Millionen US-Dollar, der ja nur auch schon zweimal da oben war.
Ja, aber ich würde jetzt auch mal vermuten, dass der Aufenthalt auf der ISS ja wahrscheinlich nicht in den Startkosten mit drin ist. Ne? Also das wäre ja, dann würden ja die Pro-Sitz-Angaben hier wenig Sinn ergeben irgendwie. Hm. Also ich denke, dass wir dann bei der Soyuz zum Beispiel, wenn du touristisch die ISS erschließen willst, werden 86 Millionen zuzüglich Kost und Logis auf der ISS sein. Ne? Hm.
Pass auf, Silas, lass uns das so machen. Für die nächste Folge gucken wir uns das nochmal ganz genau an. Das wäre doch vielleicht mal ein interessantes Thema.
Ja, ja. Also was kostet es, wenn wir unser, ja, nein, wir müssen mehr verkaufen als unser Hab und Gut, aber wenn wir mal zur ISS fliegen wollen.
Ja.
So, 3 Wochen ISS-Urlaub in den Sommerferien, ja. Oder?
Genau.
Ja. Gucken wir mal. Ich mache das hier mal in einer anderen Farbe. Ich mache das hier jetzt mal gelb. Dann wissen wir, dass wir das dann nochmal rüberschieben aufs andere Pad. Oder komm, ich mache das mal direkt hier. So, zack. Episode 14, die eigentlich Episode 13 ist. Sehr schön. Gut. Mir liegt auf dem Herzen für diese Woche dann noch einmal kurz Bericht zu erstatten, dass Starlink 8 gestartet ist. Starlink ist mit einer, ja, oder der, die Falcon 9 ist mit insgesamt 61 Satelliten ins All gestartet. Sonst waren es ja immer nur 60. Davon waren 58 Satelliten, die operativ in das Starlink-Netzwerk eingehen, und 3 Satelliten waren die vor ein paar Folgen angekündigten Ridesharing-Satelliten. Das sind, soweit ich das gesehen habe, Erdbeobachtungssatelliten, die im niedrigen Erdorbit durch die Gegend kreisen. Und hier kommt dann jetzt quasi nochmal ein Faktor hinzu, womit sich die Startkosten für Starlink nochmals drücken lassen.
Mhm. Finde ich cool. Ja, bin gespannt, was dann noch in Zukunft so für Satelliten dann neben den Starlink-Satelliten, ja, auf die Reise gehen.
Ja.
Und da ist der Markt gar nicht mal so klein. Also damals, als ich bei New Space Vision noch mit dabei war, da haben wir auch des Öfteren uns den Markt genauer angeschaut, und das ist ziemlich diversifiziert.
Ja.
Also da gibt es viele, viele kleinere Unternehmen und Startups, die da auch was in den Erdorbit bringen wollen.
Ja, man meint das gar nicht, ne? Also wenn man sich so unterhält über Raketen, dann nimmt man meistens irgendwie so die großen, großen Raketenstarts wahr, oder auch die großen, großen Trägerraketen an sich, was ja dann so Atlas für Europa oder die neue Vulcan Rocket von ULA in Amerika oder die Chinesen mit ihrem Long March sind das, glaube ich, oder?
Mhm. Ja, die Inder mit ihrer PSLV.
Ja, genau. Also diese größeren Trägerraketen, aber dass es tatsächlich eine ganze Menge Unternehmen gibt, die kleine Satelliten ins All schießen, das übersieht man, glaube ich, irgendwie schnell.
Mhm.
Jo.
Ja. Hast du spontan im Kopf, wann da der nächste ansteht?
Das ist auch bald. Das ist gar nicht so weit weg. Das war ein paar Wochen weg jetzt.
Ja.
Starlink 9 Launch Date.
22. Juni.
Ja.
Guck mal. Also,
na, also das
nächste
ist
Woche.
Auch, ja, nächste Woche. Ne, also im Grunde. Aber da hatten wir ja auch schon kurz drüber gesprochen. Wenn du tatsächlich vorhast, eine fünfstellige Zahl ist es, an Satelliten ins All zu bringen. Wir hatten ja zwischenzeitlich auch berichtet, dass die jetzt nochmal den Antrag gestellt hatten für 32.000 Satelliten. Dann musst du natürlich auch eine gewisse Kadenz haben irgendwie, ne?
Ja.
Und der Booster, die erste Stufe, die wieder landet, da wurde, die ist auch schon wieder zurück. Das war jetzt der kürzeste Zeitabstand zwischen Start und Booster kommt zurück in den Hafen seit jeher bei SpaceX. Also auch die Prozesse haben sie deutlich beschleunigt, und dann wird der Booster quasi wieder aufbereitet und nochmal benutzt.
Naja, so dass dann halt 2 Starts pro Monat auch möglich sind. Ja,
ja, 2 bis 3. Also das, ich denke, da werden wir jetzt einige Starlink-Starts haben, und ich hoffe einfach, dass das dass man sich immer bewusst ist, dass das ein Riesenprojekt ist und trotz Routine da eine Menge Manpower hintersteckt. Das muss man, glaube ich, wertschätzen.
Ja.
In diesem Sinne, Starlink hat jetzt auch eine eigene Präsenz, zumindest ein Formular auf der SpaceX-Seite bekommen, wo man sich eintragen kann mit seiner Postleitzahl und seinem Land, um dann per Newsletter benachrichtigt zu werden, wenn Starlink bzw. Beta-Tests für Starlink in der eigenen Region verfügbar sind. Du sagtest auch, du hast dich da direkt mal reingehackt.
Na, aber das ist, muss ich sagen, das habe ich letztes Jahr schon gemacht. Ich weiß nicht, also für mich war das jetzt eigentlich nichts relativ Neues. Was vielleicht neu ist, dass man jetzt auch darüber informiert wird, ob man da an dem Beta-Test mit teilnehmen kann. Aber wann Starlink in der eigenen Umgebung verfügbar ist, das meine ich, habe ich schon letztes Jahr irgendwann mal an mich eingetragen in den Newsletter.
Okay.
Auf jeden Fall interessant. Ich bin gespannt, wie die das dann auch umsetzen wollen. Man bräuchte ja dann dazu spezielle Hardware, nehme ich an, beziehungsweise, ja, weiß ich gar nicht. Gar keine Ahnung,
wie man das am besten macht. War auch im amerikanischen Raum relativ bald dann die Frage, ob man das, ob man die Antennen dann irgendwie von SpaceX bestellen muss oder ob das was ist, was man im Costco oder im Best Buy, also vergleichbar mit unserer Media-Saturn-Gruppe, ob ich dann quasi einfach nach Mediamarkt gehe und eine Starlink-Antenne kaufen kann. Elon hatte dann daraufhin oder in dem Thread auch nochmal kurz getwittert. Jetzt, er hat keine Neuigkeiten getwittert, wo es jetzt dann letztlich zu haben ist, aber dass es wohl sehr einfach einzurichten wäre. Er sagte, man kann den Stecker in die Steckdose stecken, die Antenne aufs Dach montieren und sich dann mit dem WLAN verbinden. Also das Ding spannt diese Antenne, die Hardware, die da drin ist, spannt dann wohl auch ein eigenes WLAN-Netzwerk auf. Und er schrieb dann noch, ja, es ist vollkommen easy to use, also wahlweise zuerst den Stecker und dann aufs Dach montieren oder erst aufs Dach montieren und dann den Stecker reinstecken. Also mehr Schritte zu befolgen gibt's halt nicht.
Ja, geil. Da passt doch vielleicht auch ganz gut noch die Information dazu, dass man mit ungefähr 20 Millisekunden Latenzen rechnen kann, zumindest in der ersten Phase und in der zweiten dann so mit 8 Millisekunden Latenzen, und damit lässt sich dann auch schon relativ gut Videospiele in Realtime auch streamen und spielen dann somit.
Ja.
Schon krass.
Auf jeden Fall. Also für Satelliteninternet unerhört. Ne? Also ich hatte jetzt nochmal es gibt ja auch keinen direkten Konkurrenten mehr. Also ich hatte in der Woche jetzt nochmal von OneWeb gelesen. OneWeb war ja eigentlich ein Unternehmen, das gleiche vorhatte wie Starlink, nur halt eben anderes Unternehmen. Und so wie ich das mitbekommen hatte, haben die ja schon vor einiger Zeit Insolvenz angemeldet. Sagten aber, dass das ja irgendwie doch noch dazu, also dass jemand andere die ja aufkaufen könnte oder die weiter finanzieren könnte, und dann würden sie es irgendwie nochmal versuchen, über diesen Insolvenzantrag oder diesen Bankruptcy ist es ja in Amerika, Antrag hinweg. Aber in der letzten Woche, ich müsste Quelle mal raussuchen, hatte ich jetzt gelesen, dass da nichts draus wird, dass keiner das haben will.
Okay, tja, das ist wahrscheinlich entweder die Konkurrenz zu stark, also ich meine, die sind ja nun wirklich auch schon ziemlich weit, ja.
Paar 3000 hatten die, glaube ich, sogar schon im Orbit, ne? Also war auch es war eine vierstellige Zahl, das auf jeden Fall. Und es war, meine ich, irgendwie im unteren vierstelligen Bereich, dass die da Satelliten oben hatten. Und da dann aufzuhören, ist natürlich, ist bitter.
Ach, die hatten schon so viele?
Ja.
Ich dachte, nur SpaceX wäre so weit gewesen. Nein. Siehst du, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm.
Ja, nein, also OneWeb hat schon eine ganze Menge Satelliten im Orbit. Die haben auf einen klassischen, wir wollen ja alle Zuhörerinnen und Zuhörer mitnehmen, die hatten auf einen klassischen Mechanismus gesetzt, um die Satelliten auszusetzen. Normalerweise macht man das ja so, dass man wie so eine Säule hat und dann befestigt, also eine runde Säule in der Mitte, wie so ein Eisstiel so ein bisschen, und dann rundrum pappt man jetzt an diesem Stiel die Satelliten fest, und wenn man dann oben im Orbit ist, dann pöppt man so von diesem Stiel so einzeln die Satelliten ab. Entsprechend haben die auch gar nicht so viele Satelliten mit hochbekommen. Ich meine, das waren 30, 40 Satelliten, die mal mit hochbekommen haben. Also nicht wenig, aber jetzt auch keine 60 wie bei Starlink. Bei Starlink ist dieser Mechanismus einfach ein bisschen anders. Die haben diese Säule nicht, wo dann nach und nach die Satelliten von abgekoppelt werden. Man koppelt die eigentlich nach und nach mit so einem Federmechanismus ab, damit die nicht ineinander stoßen. Aber die Starlink-Satelliten, die sind tatsächlich so robust gebaut, dass es nicht schlimm ist, wenn die ineinander stoßen. Und die werden einfach wie so Pizzakartons, wie 60 Pizzakartons übereinander gestapelt. Dann kann man sich das vielleicht so ein bisschen übertragen vorstellen. Dann wird so eine Gummiflitsche genommen, eine große, und dann werden die zusammengebunden. Und im Orbit macht jetzt letztlich die zweite Stufe nichts anderes, als den untersten Pizzakarton so ein bisschen in der Luft zu schwingen und dann irgendwann das Gummiband loszuschneiden. Und dann wie so ein Kartendeck, dann gleiten die so aneinander vorbei in den Orbit, stoßen dabei auch ineinander, aber das ist gar nicht so schlimm. Die halten das wohl aus, die Satelliten, und dadurch ist der Mechanismus einfach wesentlich günstiger und effizienter in der Zahl, die Satelliten da hochzubringen.
Sehr schöne bildliche Beschreibung, ich kann mir das gut vorstellen. Über den Mechanismus wusste ich jetzt noch nicht so Bescheid.
Ja, den hat man jetzt auch erst bei, ich glaube bei diesem Start hatte man das erste Mal Videomaterial von dem Mechanismus. Insofern, das fand ich sehr schön. Es ist natürlich keine Gummiflitsche, die diese 60-Satelliten zusammenhält. Aber das ist so eine Metallklammer, die quasi die Satelliten zusammenhält. Und diese Klammer, die klappt dann einfach zur Seite. Und dann sieht man, wie so ein Kartendeck gleiten dann diese Satelliten auseinander, eben durch diese dezente Rotation der zweiten Stufe. Und ich will nicht wissen, welcher clevere Kopf sich ausgedacht hat, hey, wir können doch einfach die zweite Stufe um ihre eigene Achse drehen und damit so eine nach außen gerichtete Kraft erzeugen, die dann die Satelliten von der zweiten Stufe wegzieht. Weil du brauchst halt keine Federn, kein Nichts, die auseinanderdrückt, wie das halt klassischerweise so ist. Und wenn die Satelliten dann so gebaut sind, dass sie so Leichtstöße aushalten, dann ist das, glaube ich, ein ziemlich cleverer Move.
Danke für diesen Einblick.
Videotipp zu Starlink, vielleicht können wir damit Starlink dann auch beschließen. Und zwar ist ein Video rausgekommen von der Starlink, also das nur kurz von der Starlink 7 Mission. Das ist ganz cool mal zu sehen, also das ist ein 15-sekündiges Video einfach nur, und das hat bei uns beiden, glaube ich, so ein oh, cool ausgelöst, und zwar blickt man vom Inneren der Nutzlastverkleidung runter auf die Satelliten, und das Video ist quasi zu dem Zeitpunkt, wo dann diese Nutzlastverkleidung abgestoßen wird und dann diese super auf Hochglanz polierten Starlink-Satelliten an der Kamera vorbei in den richtigen Orbit fliegen. Also sehr cool.
Ja, wovon ich ja voll fasziniert war, dass man so das Gefühl hatte, so zum Ende hin des Videos, dass man in so einem Warp-Tunnel drin ist, weil an den Seiten der Rakete oder des Boosters dann diese Abgase lang driften und sich dann so ineinander verdrehen. Das sah schon mega gut aus.
Ja. Auch da sieht man wieder das, was wir in der letzten Folge, glaube ich, auch thematisiert hatten, dass ja je dünner die Luft wird, desto mehr breiten sich einfach diese Abgase aus. Und dass einfach in diesen Luftschichten, wo dann halt gar kein Luftwiderstand mehr ist, dann wird so ein riesiger Abgas, ja, Pilz im Grunde, auch von der Helligkeit des Raketentriebwerks erleuchtet wird. Das sieht schon ziemlich cool aus.
Ja. Sehr schön. Da bin ich auch jedes Mal wieder froh, dass SpaceX da auch so viel Wert drauf legt, dass das auch dem Publikum so gezeigt wird, und was da passiert.
Und ich bin mir sicher, dass das auch das allgemeine Interesse an Raumfahrt nochmal, also das hat dem Ganzen, glaube ich, nochmal einen Kick gegeben irgendwie. Also so öffentlichkeitswirksam auf YouTube immer alles live zu streamen und im Nachgang dann nochmal 4K-Material zu liefern von allen Abschnitten des Flugs, wo man dann einzeln durchklicken kann. Also super cool. So, ich gucke gerade mal kurz auf die Uhr. Wir haben hier jetzt so, weiß ich, ungefähr 35 Minuten rum. Sollen wir dann vielleicht von hier aus mal in den Tesla-Block springen?
Aber lass uns einen Punkt noch.
Ja, klar.
Das fand ich, das hattest du mit aufgenommen, dass Elon Musk auch darüber nachdenkt, Weltraumbahnhöfe auf Ölplattformen im Meer zu installieren. Das fand ich eigentlich eine ganz interessante Sache, die wir eigentlich auch nochmal thematisieren können. Das war ja in der Vergangenheit auch immer mal wieder davon gesprochen worden, Earth-to-Earth-Flüge auch durchzuführen, und da würde sich das natürlich auch ziemlich anbieten, weil man mit diesen Riesenraketen jetzt auch nicht unbedingt, ich glaube im Promotional-Video war das, dass die dann im Hudson River da so eine Plattform auch haben von dort aus dann nach Shanghai fliegen, was dann natürlich dazu führt, dass so einige New Yorker davon genervt sein dürften und deswegen legt man das ein bisschen weiter in den Atlantik oder ins Meer hinein, genau. genau, und nutzt dann die Plattformen, die da draußen schon irgendwo installiert wurden, die dann nicht mehr gebraucht werden, weil wahrscheinlich so viel Elektrofahrzeuge auf die Straßen fahren werden, dass man gar kein Öl mehr fördern muss.
Ja, richtig, genau. Man darf halt auch nicht vergessen, dass das ja einer der großen Kritikpunkte bei Concorde-Flügen war, dass halt nicht die ganze Zeit über oder dass nur über Meer in dieser Überschallgeschwindigkeit, also die Überschallgeschwindigkeit betreten in Anführungsstrichen und auch wieder verlassen werden durfte, weil eben diese Überschallknelle Knallknelle. Ja. Ja, die Überschallknalls, die dabei entstehen, einfach eigentlich, das ist Lärmbelästigung. Mhm. Und wenn man in der Nähe von so einem Weltraumbahnhof oder jetzt auch von so einem, ja, von einem Flughafen wohnt, wo dann, weiß ich nicht, zwei, dreimal täglich irgendwie dieser Knall zu hören ist, ich glaube, da hat man auch schnell genug von, wie du das sagtest, und das dann im Hudson River oder hier im, weiß ich nicht, im Yellow River irgendwie zu platzieren, ist mit Sicherheit nicht die feine englische Art. Und da dann auf etwas entlegenere Ölbauerplattformen zurückzugreifen, die ja relativ fest verankert sind dann mit dem Grund, da die nötige Infrastruktur aufzubauen, ist, glaube ich, naheliegend. Hm. Also da jetzt nicht irgendwie eigenes zimmern zu müssen, sondern auf bestehende Systeme, die dann vielleicht verweisen, ne, schrittweise zurückzugreifen, ja. Mit Sicherheit nicht, nicht dumm, unser Elon. Hm. Ja, also er schrieb, glaube ich, ziemlich genau so. Ne? Das war, glaube ich, so, dass auf Deutsch übersetzt, ne? Also als dann jemand sagte, hey, wie wäre es denn, diese Plattform zu benutzen, wo er sagte, jo, ziemlich genau so.
Hm. Na, du hattest doch im Zuge dessen auch nochmal nachgeguckt, was da eigentlich Deutschland an Konzepten zu bieten hat.
Richtig.
Bezüglich dieser Earth-to-Earth-Transportation Systems.
Genau, da stiegst du dann natürlich, da stiegst du auch direkt mit ein, und zwar hatte ich ein Konzept gefunden des DLR. Das Ganze sollte sich, ich gucke gerade nochmal kurz rein, Spaceliner, glaube ich. Sollte sich Spaceliner nennen. Genau, der Spaceliner wurde auf der Internationalen Luftfahrtausstellung 2012 als Konzept vorgestellt. Es sieht so ein bisschen aus wie ein modernes Space Shuttle, so eine Mischung aus Space Shuttle und Beluga, wenn ich auf das Foto gucke. Und da war eigentlich auch gedacht, dass man vielleicht Deutschland, Australien so in 1,5 Stunden absolvieren könnte, indem man mit einer ersten Stufe dieses flugzeugähnliche Gerät in den Orbit bringt, dann eben im Orbit Richtung Australien und dann wieder eintretend mit diesem Flugzeug und dann auch ganz normal landend auf einer Landebahn da ankommt. Aber wir sind ja dann relativ schnell in der Pre-Show zu der Einsicht gekommen, dass das DLR mit Sicherheit eher eine Konzeptions- und Ideenschmiede ist und nur wenige Konzepte dann als Spin-off des DLR auch verlassen. Ne?
Hm. Zumindest ist da so die öffentliche Wahrnehmung. Da wird wahrscheinlich auch noch mehr so im Verborgenen passieren, was dann die Öffentlichkeit nicht unbedingt mitbekommt. Aber
ja. Also das war auch, das hat deshalb mir halt gerade auch nochmal geholfen, dass du sagtest, es gibt ganz viele Raketenunternehmen, die abseits dieser Riesenraketen unterwegs sind und kleinere Satelliten in den Orbit bringen, weil den letzten Beitrag, den ich tatsächlich vom DLR gesehen hatte, da ging es darum, dass man einfach eine Feststoffrakete mit Kerzenwachs, mit recyceltem Kerzenwachs betreibt. No, also dass man wirklich unter Zuhilfen, also man kann sich dann vorstellen wie eine Hyperkerze, also man hat, man entzündet das Wachs in einer Verbrennungskammer und mengt dann einfach aus einem Tank Sauerstoff dazu und dann verbrennt das Ganze auch ziemlich flott. Und sowas dann einfach auch, das wird es mit Sicherheit in keine Falkeneien schaffen. Also ich denke nicht, dass SpaceX jetzt auf einmal auf Recycling-Paraffin-Raketen umsteigt. Aber wenn man tatsächlich versucht, ein Stück vom Kuchen dieses Small-Set-Bereichs zu bekommen, wo relativ viel los ist, dann sind mit Sicherheit auch solche Recycling-Ansätze, wo man dann vielleicht billig an Rohstoffe kommt, nicht verkehrt.
Mhm. Ja, auf jeden Fall.
Ja, wunderbar. Dann scroll, hier mal rüber hüpfen zu Tesla.
Ja, womit starten wir da am besten?
Oh, ich fand eigentlich am spannendsten die Rohstoffgeschichte, die wir hier angestoßen hatten. Da hattest du was gefunden über Kobalt, der schon eingekauft werden soll für Berlin. Oh Mann.
Ja, genau. Für Berlin und Shanghai, richtig. Hat Tesla jetzt oder ist in Verhandlungen mit Glencore Kobalt direkt auch zu kaufen und dann ja für die Batterien einzusetzen in Giga Berlin und Giga Shanghai, ja. Ob die die jetzt auch selber verarbeiten, stand jetzt in dem Artikel jetzt nicht drin. Oder ob das dann ja, Partnerunternehmen sein werden, denen der Rohstoff dann zugeliefert wird, weiß ich jetzt nicht.
Jetzt ist es ja eigentlich üblich, wenn ich in der Situation von Tesla zum Beispiel, CATL oder Panasonic damit beauftrage, hey, wir brauchen Batterien für unsere Fahrzeuge, baut mal bitte, dann würde ich doch eigentlich davon ausgehen, dass die Hersteller dann auch hergehen und sich die Rohstoffe selbst einkaufen. Was ist denn jetzt der besondere Vorteil, dass eben Tesla hingeht und den Rohstoff möglicherweise sogar für seine Partnerunternehmen selbst einkauft?
Naja, wahrscheinlich, weil sie dann am ehesten auch einen Einfluss darauf haben, wo das Material herkommt und zu welchen Bedingungen das produziert wird. Da können sie dann nochmal in die Prozesse selber eingreifen und Teslas Anspruch ist es ja auch, nachhaltig zu produzieren und da zu versuchen, so wenig wie möglich auch die Umwelt zu schädigen, beziehungsweise auch da die Menschen nach unter Sicherheitsaspekten auch arbeiten zu lassen oder überhaupt, dass die Menschen sich dann da auch nicht groß verletzen können oder dass dort tiefe Höhlen gegraben werden, nur um an das Kobalt zu kommen und so, dass dieses Material dann auch nicht gekauft wird, um da nicht die Menschen zu schwerer Arbeit zu verleiten.
Ich finde das einen total interessanten Ansatz insofern, dass wenn ich jetzt einen, also weiß nicht, ich kenne das jetzt aus dem Smartphone-Bereich, habe auch relativ viel mit News um Apple zu tun und da ist es ja auch so, dass es zig, meine Güte, ich könnte sie alle gar nicht aufziehen, zig verschiedene Auftragshersteller gibt, die für Apple arbeiten und die sorgen dann eben dafür, dass sie die Rohstoffe einkaufen und dann ist es im Grunde so eine Hierarchie, wo dann so ja quasi vom Blatt zum Stamm zurück quasi dann die Verantwortung durchgegeben wird, sodass wenn Apple jetzt zum Beispiel, wenn rauskommt, dass er jetzt unter menschenunwürdigen Bedingungen oder mit Kinderarbeit oder was auch immer irgendwelche Rohstoffe geschürft werden, dass dann gesagt wird, ja gut, das ist ja, also wir haben dem Auftragsfertiger ja gesagt, dass er das so und so machen soll, wenn er das nicht umsetzt, dann können wir den jetzt rügen, aber wirklich viel haben wir nicht in der Hand. Da finde ich es ja bei Tesla eigentlich so spannend, sich jetzt, wenn man sich selbst hinstellt und sagt, wir kaufen die Rohstoffe ein, dann bist du natürlich auch voll in der Verantwortung, ne?
Ja, richtig. Und desto weniger Unternehmen du daran beteiligt hast, desto besser für dich, weil du dann bessere Kontrolle darüber hast, was da eigentlich passiert. Ja, das ist für mich irgendwie nachvollziehbar und kann gar nicht verstehen, warum das in der Vergangenheit nicht so gehandhabt wurde.
Ich kann mir halt eben vorstellen, dass das einfach nicht branchenüblich ist, weil eben halt, ne, also mit dieser Kontrolle geht natürlich auch viel Verantwortung einher. Also dass du dann wirklich, wenn dann jemand sagt, hey, hier steht drin, woher? Du sagtest woher, ne? Woher das Kobalt kommt, stand das mit drin?
Ach so.
Typischerweise Kongo oder nicht? Ne?
Kongo, ja, eigentlich schon. Aber ich weiß jetzt nicht, ob sie sich da komplett darauf verlassen, auf den Kongo. Gucke ich nach, sage ich gleich.
Weil das ist ja eben so die Dimension, wenn du jetzt sagst, ja, der Kongo ist jetzt nicht unbedingt bekannt dafür, dass andere andere Firmen da besonders gut bei abschneiden mit dieser Verantwortungsdimension, dann ist es natürlich, finde ich, ein starkes Stück, sich da diesem Angriffsvektor eben auszuliefern. Und dann stellt sich mir die Frage, ist dieser Angriffsvektor die Kontrolle wert oder wollen die wirklich sich bewusst diesem Angriffsvektor ausliefern, um eben einen Einfluss auf die Produktion zu nehmen. Das wäre ja tatsächlich schon fast ein altruistisches Motiv irgendwie, ne?
Ja, das stimmt. Ja, das ist Kongo.
Okay, ja.
Ja.
Gut.
Ja, aber es zeigt halt auch, dass es denen wichtig ist, ne? Dass da die Bedingungen auch unbedingt zu verbessern. Und ich meine, wenn man sich die Bilder mal anschaut, unter welchen Bedingungen die denn da halt auch arbeiten müssen, ist das eigentlich nicht in Ordnung. Und finde es gut, dass da auch einen Einfluss dann da genommen wird. Ne?
Da werden wir ja mit Sicherheit dann im nächsten Jahr im Report, im Umweltreport was lesen, weil da steht ja auch immer was zu den Menschen drin. Und ich würde mir jetzt einfach mal hoffen, wenn sie schon anfangen, da, ne, also Rohstoffe stehen ja auch mit drin, wenn sie jetzt da anfangen, aus der Richtung zuzukaufen, dann würde ich mir auch würde ich gerne mal ein Kapitel dazu lesen und auch mal eine externe Meinung dazu einholen. Hm. Oder zumindest mal eine externe Meinung lesen. Weil das ist natürlich, wenn man das jetzt tatsächlich irgendwie aus so gut Menschentum, also aus wirklich aus nicht aus Profit, also wenn man es zum Beispiel nicht macht, um da jetzt noch mehr, also um die Marge zum Beispiel für sich zu vereinnahmen, die sonst einen Zwischenhändler hätte oder sowas, dann, das wäre natürlich ein Ding, ne? Also dann wäre Tesla tatsächlich noch ein ganzes Stück weltverbesserischer unterwegs, als ich das gemeinhin so verbreiten würde.
Ja, da fällt mir gerade ein, ich hatte mal dazu eine ganz coole Quelle gefunden und die würde ich mal mit in das Padlet hauen. Der Titel von dieser Beschreibung oder von diesem Bericht ist Open Letter to Anyone Who Uses Smartphone, Drives an Electric Car or Flies a Plane. Ja. Flies on a Plane. Das ist von Siddharth Kara und der war längere Zeit in Kongo unterwegs und hat da mal auch Fotos geschossen, wie die da arbeiten und unter welchen Bedingungen und hat das wirklich richtig gut dokumentiert über mehrere Seiten und das kann ich einfach mal auch mit hochladen, dass man da mal so einen Einblick bekommt.
Ja, sehr gerne. Das wäre was, was mich auch persönlich auch nochmal interessieren würde. Mhm. Also weil das betrifft natürlich insbesondere jetzt so Massenabnehmer von Batterien, wie beispielsweise Samsung, Apple und Tesla und alle diese große Batterien Stückzahlen kaufen. Aber ich finde genauso auch den oder diejenigen, die das dann halt auch einkauft irgendwie, ne? Mhm. Also, ja. Super cool. Ja, danke. Genau, ich sehe schon, das ist schon mit reingepackt. Ja, in diesem Atemzug würde ich noch eben das mit reinbringen, was ich gelesen hatte. Und zwar ist eben einer der Auftragsfertiger für Batterien neben Panasonic ist CATL. Das ist ein chinesischer Hersteller. Und da ist jetzt in einem, in einem Interview oder auf einer Pressekonferenz war es, wo der Vorstandschef von CATL interviewt wurde. Und jetzt komme ich gerade nicht auf den Artikel, weil Golem mich hier dazu auffordern möchte, den Adblocker auszumachen.
Geht mir gerade genauso. Meiner ist aber aus.
Na, toll. Hilfe.
Ach nee, du musst dir erst Werbung noch angucken.
Super. Och Gott. Ja, vielleicht mache ich den Adblocker dann für Golem doch mal aus. Auf jeden Fall ist es so, dass der Vorstandschef von CATL jetzt hat durchsickern lassen, dass die den 2 Millionen Kilometer Akku in Entwicklung haben für Tesla. Es soll sich natürlich nicht um einen Akku handeln, wo so viel Strom, nein, es passt kein Strom rein, aber wo so viel, der eine so große Kapazität hat, dass 2 Millionen Kilometer am Stück möglich sind, ohne nachzuladen, sondern es geht einfach um diese gefürchtete Akkudegradation, dass ein Akku altert und mit der Zeit immer weniger leistungsfähig wird. Dass eben jetzt ein Akku in Entwicklung ist oder kurz vor Beendigung der Entwicklung, der eben 2 Millionen Kilometer ermöglicht, bevor der Nennenswert degradiert ist. Und ich finde, das ist jetzt keine große News in dem Sinne. Ich glaube, das haben wir in den letzten Jahren schon so als Natur gegeben mitgenommen, wie Computer immer schneller geworden sind, werden auch die Akkus immer länger haltbar. Aber wir hatten das ja mit Erdumrundung ja immer so verglichen. Da finde ich, 2 Millionen Kilometer ist schon ein ganzes Stück, bis dann so ein Auto aufgibt. Also es gab ja, glaube ich, mal, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hattest, ein Model S, was verkauft wurde mit 1 Million Kilometer auf dem Tacho. Aber 2 Millionen ist dann natürlich für einen Akku, dann, da hört es dann so langsam auf, wo man sagen kann, der Akku ist der Schwachpunkt irgendwie. Ne?
Ja, richtig, richtig. Und in dem Zuge, das ist vielleicht jetzt ein bisschen weiter hergeholt. Ist vielleicht auch interessant, dass Tesla ja mit Großbritannien jetzt so ein Liefer- oder Energiezulieferer oder Energielieferunternehmen auch geplant hat und da dann auch Second Life Batterien auch bereitgestellt werden können, um Energie bereitzustellen.
Ja.
Und das fällt ja dann ein bisschen weiter ins Hintertreffen, wenn dann die Fahrzeuge doch auch 2 Millionen Kilometer mit einem Akku halten.
Ja, da habe ich über das hatte ich gerade auch exakt in dem Moment im Kopf. Das Second Life existiert weiterhin, aber es ist nicht das Second Life des Akku, der quasi schon, also das Fahrzeug, angenommen, das Fahrzeug ist jetzt, weiß ich nicht, 8 Jahre alt und die Garantie vom Akku ist jetzt abgelaufen und dann wird es fällig, aufgrund der Akkudegradation einen neuen Akku einzubauen. Und der alte Akku wird ja aktuell dann eben, weiß ich nicht, das ist bei BMW und bei Renault, also bei Renault weiß ich, die haben da sogar ein relativ großes Pilotprojekt mit den lokalen Energieerzeugern. Das ist quasi alte Renault Zoe-Batterien, die dann, weiß ich nicht, 8 Jahre alt sind, die degradiert sind, eben nochmal ein zweites Leben mit ihrer geringeren Kapazität bekommen. Mhm. Das Second Life für so eine 2 Millionen Kilometer Batterie wäre ja dann im Grunde, wenn das Fahrzeug sein Leben beendet hat, falls durchgerostet ist oder das Fahrwerk auseinanderfällt, dass der Akku dann im Grunde ja nochmal ein zweites Leben in einem Gebrauchtwagen auch bekommen könnte.
Mhm.
Oder dann eben gesagt wird, gut, es lohnt sich jetzt nicht, weil die Akkutechnologie mittlerweile so fortgeschritten ist, den in Gebrauchtwagen einzubauen. Aber dann halt herzugehen, zu sagen, gut, jetzt haben wir hier einen Akku, der hat gerade mal, weiß nicht, also 2 Millionen Kilometer, ne? Also 1 Million Kilometer fährt ja so schon keiner, aber der hat jetzt eigentlich noch, weiß ich nicht, 90% seiner Designkapazität, den dann halt für sowas zu verwenden, ist natürlich, wäre natürlich irre, ne? Da würden die Preise purzeln, ja, für so eine Powerwall.
Ja. No. Ja.
Cool, sehr schön. Dann, ich gucke noch mal rein hier. Ja, ich mache Golem mal zu, das bringt ja mal gar nichts. Schade. Das ist was, das nimmt man, glaube ich, so am Rande wahr. Weiß das häufig, glaube ich, nicht einzuordnen. Ich selbst tue mich da auch immer schwer. Und zwar hat Elon in der letzten Woche durchblicken lassen, dass jetzt langsam die Serienproduktion des Tesla Semi losgeht. Der eine oder andere wird sich sicherlich erinnern. Das ist wie nennt man das auf Deutsch?
Mein Truck.
Die Zugmaschine oder was? Ne?
Zugmaschine, so eine, genau.
Die Zugmaschine für Güter-LKW, die auf Teslas, auf einer neuen, auf einem neuen Baukasten von Tesla im Grunde aufbaut und das elektrische Transportieren eben auch von unseren klassischen 40-Tonnern dann eben ermöglichen soll. Und der ist schon ewig angekündigt und es gab auch schon Prototypen, die zwischendurch in Amerika gesichtet wurden. Und nun hat Elon eben so durchsickern lassen, ja, mach, wir fangen jetzt so langsam die Serienproduktion an und die ersten Kunden können sich auf ihren Semi freuen, also insbesondere UPS und Pepsi sind in Amerika relativ große Abnehmer, die haben auch im mittleren dreistelligen Bereich Semis bestellt. Diese Ankündigung von Elon, was Elon so tweetet, führt ja immer irgendwie zu leichten Turbulenzen im Börsenkurs bei Tesla. Das hat eben dazu geführt, dass Tesla kurzzeitig nach Marktkapitalisierung der wertvollste Kfz-Hersteller der Welt war. Und zwar noch vor Toyota und allen anderen. Und das, finde ich, ist eine ganz schöne Wucht.
Das ist krass, ja. Und da ist aber die Frage, inwiefern das auch dem tatsächlichen Wert des Unternehmens entspricht.
Richtig,
da ist sicherlich auch viel Spekulation dann dabei.
Genau. Also hier geht es dann, ne, das ist halt, mich kostet das auch immer viel Gehirnschmalz, da irgendwie so einigermaßen durchzuschauen. Also Börse, das gibt es Ben Sullins irgendwie, der macht in dem Our Ludicrous Future Podcast mit und der sagt, ja, also er selbst versteht zwar, wie der Aktienmarkt funktioniert, aber er wird da nie selbst einsteigen irgendwie, weil er ihn dann doch nicht vollständig versteht. Ich meine, dass Marktkapitalisierung, vielleicht können wir hier jetzt mal was, kann ich hier jetzt mich mal trauen, vielleicht meldet sich ja jemand und gibt Feedback, wenn es falsch ist. Und zwar verstehe ich Marktkapitalisierung so, dass wenn ich das Unternehmen nach Börsenwert kaufen möchte, dann hätte ich zu diesem Zeitpunkt mehr für Tesla bezahlen müssen, als um den Toyota-Konzern zu kaufen. Aber das, also das ist auf jeden Fall mein Verständnis immer gewesen von Marktkapitalisierung.
Ja.
Sofort haben die ja dann schon lange überholt und da dann halt jetzt, also das war ja auch General Motors und Ford, die ja quasi, die stehen gar nicht in der Skala mit drin. Hm. Market Capital, ja.
Was mir dann da immer durch den Kopf geht, ist, ist der Preis gerechtfertigt für das, was sie so aufgebaut haben? Also so an Hardware und so, ne? Das ging mir früher immer so durch den Kopf. Aber es ist ja nun auch nicht ein Unternehmen, das zu 100% auf Hardware setzt, sondern das ist halt auch viel mit Hirnschmalz hat es auch zu tun.
Ja.
Und mit viel Softwareentwicklung. Und das ist dann natürlich auch immer schwer, auch einem gewissen Wert gegenüberzustellen.
Genau.
Und sicherlich ist ist der Kurs an sich auch so ein bisschen überzeichnet, einfach weil Tesla auch ein sehr innovatives und modernes Unternehmen ist und da viele auch mit einsteigen. Aber doch sollte man diesen Software-Aspekt dann auch nicht wegdenken und auch daran denken, welche Unternehmen, die jetzt Elon Musk auch gegründet haben, auch dem Universum Tesla auch zugute spielen.
Ja.
Wenn man dann daran denkt, dass die Starlink-Satelliten vielleicht auch die Tesla-Flotte mit einer guten Bandbreite versorgen, überall, wo sie langfahren, dann hat das sicherlich auch einen Vorteil. Und dann muss man alle Aspekte irgendwie mit einbringen, die das Unternehmen in Zukunft voranbringen können, und dann kommt man auf einen gewissen Wert. Ja. Aber natürlich extrem schwer für jemanden, der damit eigentlich nichts zu tun hat, so mit der ganzen Marktangelegenheit. Also für mich als Normalo, da steige ich auch gar nicht dahinter. Und
ja, da geht es dir wie mir, wie wahrscheinlich dem größten Teil unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuhörerinnen und Zuhörer, dass wir jetzt nicht genau wissen, Market Capitalization, da können wir uns jetzt Folgendes von kaufen, ne? Also was bringt Tesla jetzt diese Market Capitalization? Also erstmal ja faktisch nicht besonders viel, die schwankt ja auch stark eben mit dem Börsenkurs. Aber ich finde, es bringt halt diese Komponente, es bringt so ein bisschen die Komponente rein für das, was du sagtest. Natürlich kann ich einfach hingehen und sagen, gut, ich zähle jetzt alle Fabriken zusammen, die sie gebaut haben. Ich zähle alle Fahrzeuge zusammen, die sie gebaut haben, und die Bürogebäude, die sie besitzen. Und dann mache ich da ein Preisschild dran, mache eine Summe drunter und sage, für so und so viel Geld könnte ich alles kaufen, was Tesla hat. Aber da fließt ja eben auch sowas rein, wie du sagst, Gehirnschmalz, Patente auch, ne? Und
Mitarbeiter, welche Mitarbeiter sind da?
Genau, also welche Stars, also im Sinne von Mitarbeiter, also welche Entwicklungsgenies habe ich hier an der Hand oder sowas. Also das zählt, glaube ich, alles so ein bisschen mit in den Börsenwert dann rein, und somit wird auch ein bisschen was Ideelles irgendwie. Das, finde ich, kriegt man damit so ein bisschen wiedergespiegelt. Also das quasi, was erwartet die Börse von diesem Unternehmen in gewisser Weise. Und es wird Großes erwartet, wie man sieht. Also tot geglaubt war Tesla ja schon zwischendurch einige Male, aber ich glaube, mittlerweile ist das ziemlich vom Tisch.
Ja.
Wunderbar, ich glaube, dann haben wir tatsächlich, ich gucke gerade mal kurz auf die Uhr, ja, wir sind bei glatt einer Stunde. Dann haben wir so ziemlich alles durchgekriegt, was wir durchkriegen wollten. Finde ich cool. Freut mich.
Sehr schön. Ging ja dann doch smoother, als ich dachte. Vorhin war das noch so wust, als ich hier eingestiegen bin und gesehen habe, was wir schon alles zusammengetragen haben. Aber dann bringt man das mal schnell zusammen und dann geht das auch.
Ja, doch. Also wir haben ja vielleicht auch sowas wie einen roten Faden drin gehabt. Wir könnten ja suchen, ne? Also da draußen, wenn ihr einen roten Faden seht, wir würden uns freuen.
Bescheid.
Genau, sagt Bescheid. Wir würden uns wirklich riesig freuen, wenn ihr dieses Projekt als gehaltvollen Beitrag zur deutschsprachigen Technik, Tesla und Space Community seht. Wenn dem so ist, schickt uns doch gern Feedback an post@elontime.de, folgt dem Podcast auf Twitter oder lasst ein paar Sternchen bei iTunes da. Insbesondere mit Blick auf das, was wir gerade zur Market-Kapitalisierung gesagt haben, oder insbesondere ich, wenn euch da ein Fehler aufhalten sollt, wenn euch da ein Fehler auffallen sollte oder ihr konstruktive Kritik habt, selbstverständlich auch gerne über die genannten Kanäle. Gut, in diesem Sinne, wir sind mitten in der Woche. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Start in die Woche, und dann wünsche ich euch jetzt noch eine wunderbare Restwoche. Wir sehen uns in der nächsten Woche, oder?
Ja. Auf jeden Fall.
So machen
hören,
wir das.
Wir hören uns.
Wir hören uns, ja. Wir hören uns ja auch noch. Das darf man ja auch nicht vergessen. Wir hatten zwischendurch mal hier so Videochat laufen, aber irgendwie doch jetzt geht's doch auch so irgendwie, ne?
Hm. Ja.
Gut, in diesem Sinne, mein Lieber, ich wünsche dir was. Wir sehen uns in der nächsten Woche. Tschüss.
Tschüss.